Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gäste. Heute kommen wir wieder zusammen zu einer weiteren Folge des Sportpodcast Einwurf. Und das Besondere heute ist, dass wir uns nicht aus Darmstadt und aus Hamburg aus irgendwelchen Studios melden, sondern dass wir heute endlich mal wieder nebeneinander sitzen. Und ich begrüße meine Kollegin, auch Olivia Best, mit der ich das schon seit jetzt 2,5 Jahren zusammen mache. Hallo Olivia, grüß dich.
Hallo Sebastian, du kannst heute gar nicht den Ball nach Darmstadt rüberwerfen. Tja. Kannst mir quasi auf die Schulter klopfen oder ich kann es bei dir machen, wie auch immer. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier zusammen sitzen. Ja. Und auch in dieser schönen Umgebung hier im Bahnhofsviertel in dem neuen Shop. Und freue mich sehr auf unseren heutigen Gast.
Das tue ich auch, wobei, das müssen wir kurz erläutern für diejenigen, die es ja jetzt nicht sehen können. Wir sitzen also in einem Shop des Bahnhofsviertels Frankfurt, ein neuer Shop aus der Initiative Bahnhofsviertel hervorgegangen. Und da finden jetzt coole Veranstaltungen statt. Und wir haben die Ehre, dass wir hier heute sozusagen eine Veranstaltung machen dürfen. Die 86. Folge des Sportpodcasts Einwurf. Coole Sache.
Mega coole Sache. Und es ist ja auch passend, weil es ist ja die letzte Folge dieses Jahres.
Ja.
Und da können wir, glaube ich, noch mal ganz kurz zurückschauen. Wir haben ja jetzt doch 86 Folgen dann produziert. Mhm. Ich denke da gerne an Karl Lauterbach zurück oder auch an Nils Petersen, mit dem wir vom DFB-Pokalfinale gesprochen haben. Ja. Also auch richtig, richtig viele coole Gäste.
Der Karl, der war da noch gar kein Gesundheitsminister. Ne? Der war da noch sozusagen ganz, ganz grün in seiner
den
Art.
Haben wir und vorher abgegrätscht.
Ja,
wir
abgegrätscht. Das war cool, ja.
Ja, apropos abgegrätscht. Wir hatten natürlich auch viel Fußball. An der Stelle natürlich auch mit Uwe Seeler gesprochen. War auch ein tolles Gespräch mit seiner Frau in Kombination.
Ja, aus seinem Wohnzimmer war Uwe noch richtig fit. Musste zwischendurch was trinken, hat er uns seine Frau gegeben und dann ging es weiter. Das war lustig, ja.
Ja. Ja, also es war auf jeden Fall ein cooles Jahr und entsprechend freue ich mich, dass wir quasi heute einen krönenden Abschluss haben mit einem Gast, der quasi bekannt ist durch gute Laune, positive Stimmung und der quasi bekannt ist natürlich auch mit dem Motto Lebe geht weiter.
Das ist unser Motto heute. Sonst haben wir die Zitate ja immer aus dem Podcast. Heute haben wir das Zitat schon vorher, weil Lebe geht weiter, das ist eine Marke, die hat sich schon über Jahrzehnte entwickelt. Darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen. Wir wollen ein bisschen Spannung aufbauen, bevor wir den Gast dann endlich vorstellen. Was macht eigentlich Darmstadt 98? Alles klar da?
Also die Frage, da habe ich ja natürlich nur drauf gewartet. Ja, natürlich. Ich weiß ja nicht, ob du die Tabelle jetzt zuletzt noch mal angeschaut hast in der Winterpause. Die
Tabelle lügt nicht.
Ist überragend. So kann es weitergehen. Mhm. Schaue ich mal rüber zum HSV.
Ja, ist alles in Ordnung.
Ja. Also, ja. Warten wir mal, bis es dann weitergeht.
Ist doch witzig, ne? Dass wir beide das jetzt so zusammen machen und HSV und Darmstadt immer sich da betteln. Das kann so weitergehen. Erste Liga und König Fußball, hast du ja schon gesagt, wird auch Thema sein. Eins müssen wir noch ansprechen, weil wir jetzt hier heute auch in so einer Live-Situation sind. Wir haben auch Social Media, ganz wichtig. Ne?
Ja, da darf natürlich an der Stelle der Name Emre Can muss fallen, darf fallen, soll fallen.
Ja.
Weil eine wesentliche Komponente bei uns. Emre Can sitzt heute auch bei uns im Publikum. An der Stelle nochmal ein großes Dankeschön, was du die letzten Wochen, Monate...
Ich würde sagen, kleinen Applaus für Emre Can.
Ja, auf jeden Fall.
Und Emre Can wäre nicht Emre Can, wenn wir nicht auch eine kleine Anekdote zu ihm hätten, ne?
Ja, stimmt. Wir haben ja letzte Woche mit Norbert Dickel gesprochen.
BVB.
Und BVB, genau, wer ihn nicht kennt. Und Norbert Dickel hat daraufhin, als wir die Geschichte quasi von unserem Social-Media-Beauftragten Emre Can erzählt haben, ihn eingeladen, persönlich vorbeizukommen. Und das wollen wir natürlich im neuen Jahr dann direkt auch umsetzen.
Genau, dann müssen wir natürlich mit.
Und da dürfen wir vielleicht auch mit,
hoffentlich. Dürfen wir mit und dann trifft Emre Can Emre Can. Das ist ja die
richtig,
Geschichte.
Genau,
das also, ist die Geschichte. Mehr geht ja gar nicht. Ne? Also,
ja.
Sehr schön. Ja, super. Jetzt haben wir schon so viel geplaudert. Ich glaube, du hast es angesprochen, müssen jetzt mal so zu unserem Gast kommen, der für gute Laune steht und für positive Stimmung. Wir wollen ja auch das Jahr so ein bisschen positiv ausklingen lassen. Wir haben so viel Mist jetzt auch erlebt dieses Jahr. Deswegen möchte ich gerne ihn vorstellen. Lebe geht weiter ist das Stichwort. Er wurde 1948 in Serbien geboren und zählte in den 60er und 70er Jahren zu den besten Außenverteidigern der Welt. Das belegt auch die Berufung in die Fußball-Weltauswahl, hatten wir bei uns im Podcast auch noch nicht, im Jahr 1976. Insgesamt spielte er 34 Mal für die jugoslawische Nationalmannschaft und in Deutschland für Eintracht Frankfurt und, wer erinnert es noch, Wormatia Worms. Er war diverse Trainer bzw. auch Managementstationen durchlaufen, bevor er dann auch zahlreiche andere Themen in Augenschein genommen hat. Einige seiner Stationen als Trainer möchte ich nennen. Zum einen FSV Frankfurt, Eintracht Trier. Naja, und dann 1991 mit dem Dazutun von Bernd Hölzenbein, dem Fußballweltmeister, seine Trainerstation Eintracht Frankfurt. Er ist einfach ein lockerer Typ, ein sympathischer Typ. Die Menschen mögen ihn, das werden wir gleich hoffentlich auch zu spüren kriegen. Ich mag ihn auf jeden Fall sehr. Und wir werden nicht vergessen, dass 1992 er die Chance hatte, deutscher Meister zu werden. Und im letzten Spiel gegen Rostock, das dann schief ging. Und was das mit Lebe geht weiter zu tun hat, das werden wir dann hören. Darüber werden wir sprechen. Er hat trotzdem auch einige Erfolge vorzuweisen, vor allen Dingen auch den DFB-Pokal gewonnen. Und alles andere, das werden wir jetzt mit ihm besprechen. Ich möchte gar nicht weiter ihn vorstellen, sondern ich möchte ihn jetzt in unserer Mitte haben. Sagen herzlich willkommen hier bei uns, Dragoslav Stepanović. Steffi, komm zu uns.
Hallo.
Ja, danke. Wie früher, gell?
Wie früher, ich wollte gerade sagen, so viel Applaus bist du ja gewohnt, ne?
Nee, ich wollte nur sagen, also, dass man nicht vergisst, ja, gell? Ihr spielt also im Pokal gegen uns, ja, gell?
Ich weiß.
Bis da läuft ja wunderbar und da irgendwann mal erwarten wir einen Stopp.
Meinst du, ja? Da ist das Ende.
So, wie wir im Moment stehen, ist ja nicht so also versprechend, gell? Aber bis Februar werden wir uns mal steigen.
Steffi, du weißt ja, Pokal ist immer ein anderes Gesetz, ne? Das ist
für euch. Schauen wir mal. Ja, für euch wäre. Ja. Für euch wäre schon.
Vielen Dank. Du springst mir da sehr zur Seite. Wir haben immer so ein bisschen so ein Battle Darmstadt und HSV. Im Moment ist es so, dass Darmstadt ja wieder oben steht und dann lacht die Olivia mal ein bisschen mehr. Also freut sich ein bisschen.
Ja, bis jetzt lache ich auch noch. Mal schauen, wie das dann nach dem DFB-Pokal ist.
Sag mal, sehen wir uns also in diesem Pokalspiel oder nicht?
Gerne, ja.
Kommst du vorbei?
Ja, wenn du mich einlädst.
Wenn du mich. Ne, du mich. Also, ja, ich hab keine Karte.
Ich auch noch nicht. Aber das kriegen wir hin zusammen.
Da stehen wir vor dem Stadion und das gucken, dass auf jemand sagt: Ey, wollt ihr rein?
Bin mir ganz sicher, wenn ich mit dir vorm Stadion stehe in Frankfurt, dass wir da irgendwie reinkommen.
Es wird kalt, sage ich dir.
Ziehen wir uns warm an.
Super.
Super. Ja, Steffi, schön, dass du heute da bist. Wir haben schon gesagt, wir sind ja hier im Bahnhofsviertel. Du wohnst ja auch mittlerweile hier in Frankfurt, in Enkheim, glaube ich.
Ja,
das heißt, du hattest nicht weit.
Bergen-Enkheim. Und ich sag mal so, ich wusste auch nicht, wo der Laden ist. Ja, gell? Jetzt soll ich schon meine Frau erzählen, ich war im Bahnhofsviertel, oder?
Na, lieber nicht. Sag einfach, du warst irgendwo.
Daneben,
irgendwo in der Umgebung.
Da gibt es auch einen ganz tollen Shop, musst du ihr sagen.
Sag mal so, ob sie glaubt, also ist eine andere Sache. Aber soll ich mal sagen, also bis jetzt habe ich nie gelogen.
Sehr gut. Ja, vielleicht bevor wir auf deine aktive Karriere und natürlich auch das Thema Fußball zu sprechen kommen, möchten wir natürlich auch noch mal auf das Thema Kneipenwirt zu sprechen kommen. Du bist ja damals nach deiner aktiven Karriere quasi erstmal in die Richtung ja, Kneipenwirt gegangen. Wie war das? Kannst du das?
Ja, also sagen wir so, ich war so sehr oft in die Kneipen, ja, so, weil nach dem Spiel, dritte Halbzeit, kann man nicht zu Hause feiern, sondern weiß man, wo man feiert. Und dann irgendwann, wo der Laden so also frei war, da habe ich gesagt, ja, stell dir mal vor, da gehst du, hast du eigene Laden, brauchst du nichts zu bezahlen, oder?
Ja, kann man alles auf den Deckel aufschreiben.
Kann man alles auf den Deckel schreiben? Da gibt es ja noch ein paar Deckel, die finde ich ja nicht mehr. Gell? Die damals sagen, ja, wir kommen morgen, also bezahlen wir das. Und dann also, ja, und dann also habe ich also neben dem Job, war ich der Trainer von der Rot-Weiß Frankfurt, FSV Frankfurt, Rot-Weiß Frankfurt, habe ich noch also den Job gemacht. Aber um ehrlich zu sein, mehr hat meine Frau als ich.
Mhm. Wo war das? Wo war die Kneipe?
In Hessen-Center, da in Bergen-Enkheim, da oben. Also Hessen-Center war ein ganz großes Center, gell? Und dann also war eine schöne Zeit, 10 Jahre. Gell? Und dann, nachdem ich also Eintracht übernommen habe, dann konnte ich ja nicht mehr so oft also, da trinken.
Nur noch so, nach dem Sieg wahrscheinlich,
jawohl.
Ne?
Und dann irgendwo habe ich mich im Laden versteckt. Die kommen und gucken, ob ich da bin. Gell? Und wenn ich mich nicht sehe, dann gehen sie vorbei. Und dann, wenn ich die überrasche, wo geht die? Oh, du bist ja doch da. Und da habe ich gesagt, es ist ja Zeit, jetzt aufzuhören. Gell? Schluss, aus.
Abgeschlossen, zugemacht.
Ja, nicht nett, also die andere. Gell? Die Hessen-Sensor, die wollen nicht mehr Geld machen. Gell. Wenn du einen Vertrag verlängern willst, ja so, dann sollen, aber der Miete ist ja ein bisschen, und so, also, danke.
Aber da waren das sicher auch ganz viele weniger wegen dem Bier, sondern mehr, um dich zu sehen, oder?
Das stimmt schon, also ja, und dann haben wir so da getippt, also haben wir Eintracht, haben wir so, sind die haben eine Gruppe gelaufen, also abends, nach der halb sieben war immer wieder sieben zu, und dann haben wir so durch die Berge also gelaufen, war sehr viel, also haben wir eine Mannschaft gehabt, also Tegel-Mannschaft und, aber ja, das gehört sich zu der Tegel, wenn man da so Bier nur als Bier verkaufen, kann man nicht verdienen so viel, dass man richtig lebt, aber so wie mit anderen Dingen kann man schon.
Sehr gut. Das heißt, du fühlst dich hier in Frankfurt auch richtig heimisch.
Ich bin geboren hier.
Ja, geboren?
Mhm. Weißt du das?
Nee.
In Bergen-Enkheim.
Habe ich wohl dem Sebastian eben nicht zugehört.
Du hast serbische Wurzeln, bist aber Frankfurter.
Also, ja, das glaube ich. Ja, ja, also ich sag mal, das ist erste also Auslandsstation, also was das Fußball betrifft. Also, und ich habe also das, was da so irgendwann jemand gesagt hat, einmal Eintracht, immer Eintracht. Und dann bin ich ja noch heute da. Und
aber dafür warst du dann doch bei ganz schön vielen Vereinen, auch als Trainer. Ne? Also das waren immer so ein bisschen so kurze Stationen.
Da. Art und Weise, wie ich arbeite. Entweder musst du also 10 Leute wegschicken, um mich zu behalten, oder mich schicken, um 10 Leute zu behalten. Da haben sie ausgerechnet, es ist einfacher, mich wegzuschicken und die anderen zu behalten.
Aber das ist heute noch so.
Weil die Spiele sind viel teurer als Trainer, gell? Ja. Sieht man schon.
Ja, der Sebastian hat es angesprochen, du warst schon bei vielen Vereinen. Man kann so ein bisschen sagen, auch ein Weltenbummler, aber trotzdem ist Heimat für dich die Stadt Frankfurt.
Jawohl, also der erste Verein, wo ich gespielt habe. Und dann also hat mir als Spiele passiert. Nach 4 Spielen, der Trainer, der mich geholt hat, Hans-Dieter Roos, ist gefeuert. Wir haben 4-0 gegen Dortmund verloren. Kam der Jule Lorand. Da sind wir oben in Bremen erstes Spiel, dann Sitzung, ich habe nicht so viel damals verstanden, hat er gesagt, wenn wir nicht auf jeden Tor aufpassen und jeden Punkt aufpassen, wir werden am Ende nicht Meister. Alle haben gelacht unter Tisch, nur ich stand, weil ich nicht verstanden habe. Weil wir waren auf 13. Platz mit beiden Beinen in der 2. Liga. Am Ende haben wir zu Hause 2-mal unentschieden gespielt gegen Dortmund und unsere Angstgegner und gegen Bochum unsere Angstgegner. Die 2 Punkte haben gefehlt, am Ende Meister zu werden.
Ja, Steppi, wir haben jetzt gerade gehört, dass es hier eine neue Location gibt zum Thema Bahnhofsviertel. Wie erlebst du das Bahnhofsviertel früher und heute? Also was hast du für Assoziationen?
Ich sag mal so, wo ich ja so nach Frankfurt gekommen bin, sind sehr viele, die mich hier durch Frankfurt also geführt haben, gell? Und hier auch, überall, irgendwo, irgendwas. Okay. Und ich sag mal so, wie ich das so gehört habe, und danach ist er irgendwo, ich sag mal so, ich werde nicht sagen gestorben, aber war nicht Sachsenhausen da unten auch nicht mehr so, wie es mal war, gell? Nach dem Spiel, vor dem Spiel und. Und die 2 Jahre, also diese Corona, hat er so richtig, also den Dings, also Strich durch die Rechnung gemacht, dass man also nicht nur hier, sondern überall, dass wir also jetzt also Leute helfen müssen, also mit dem Essen tun und trinken und Veranstaltungen machen und wieder, sagen wir so, das ganze Leben zu rufen. Was ich sehe jetzt in serbischer Zeitung, es steht ja so mit der ganz groß geschrieben, Deutschland braucht 1 Million Mitarbeiter. Und das ist das Ganze, was man also hier, glaube ich, also sehr schwer schaffen wird. Weil, sagen wir so, in Serbien genauso gefragt. Also gibt es so viele Firmen, die haben keine Mitarbeiter und ich auch. Aber wir sind da, also wenn das also nicht anders geht, also. Ich kenne mich mit der Kneipe, ich kann sofort arbeiten.
Direkt einer,
ich bin frei. Wenn mir Frau frei gibt, also will ich sofort das so haben. Also, gell?
Das glauben wir dir sofort. Wie findest du das, was wir jetzt vorhin gehört haben zum Thema Initiative Bahnhofsviertel? Findest du es gut, dass es sich da so einen Zusammenschluss gibt von Unternehmen?
Ich finde es sehr gut, also, dass man also diese Bahnhof nicht in die andere Richtung geht. Also mit denen, also sich nicht also hier erwähnen muss, ja, so, wer immer da irgendwelche Geschäfte macht und. Sonde, dass man also diese Bahnhofviertel wieder sehe ich jetzt, wo ich heute Morgen gekommen bin, also irgendwo da die Feste, also die einmal treffen, dann was trinken, mal quatschen, wie es so früher war. Gell? Und das aber so mache ich ja gerne. Ich mache also sehr viel und sehr gerne, noch gerne für diese kranke Kinder und das Ganze, also ist mir so egal, wo ich hin muss und wie lange ich bleiben muss, wenn ich also jemandem helfen kann. Und das ist das Ganze, wenn uns liebe Gott also das gegeben hat, dass wir also normal leben müssen, müssen wir also den anderen helfen. Das ist so ein Satz von meinem Vater, der sagte, hilf nicht dem, der dir geholfen hat, weil irgendwo kommen zu der krummen Geschäfte, kannst du mit das oder das, oder immer der Nächste. Und dann der Kreis wird immer größer und die Leute werden immer glücklicher.
Ja, gibt es Applaus von unserem Publikum her. Das ist sehr sympathisch, was du da sagst. Wir möchten gerne mal so den Bogen spannen zum Fußball. Derzeit läuft ja die Fußball-WM.
Heute sind wir Flick.
Ja, genau.
Flicken wir oder flicken wir nicht?
Sehr gut. Da sind wir schon mitten im Thema. Damit hast du ja schon ein bisschen was beantwortet. Meine erste Frage wäre nämlich gewesen, gucken oder nicht gucken? Also wie gab es da bei dir irgendeine Fragestellung, dass du dir nicht alle Spiele anguckst, dass du die WM boykottierst?
Ich sag mal so, heute morgens tue ich ja den ARD bei der Kaffee trinken und dann also diese Leute von Katar. Der Herr Habeck, wo er diese Gas wollte, hat er nicht über die Menschenrechte gesprochen. Und diese Frau, ich weiß nicht, wie der heißt, also, hat sie also diese von der Neuer, diese Binde. Also,
die Ministerin Faeser.
Die Ministerin Faeser, gell? Sie hat also da irgendwo mal, also glaube ich, nicht verkehrt, also, aber irgendwo von denen, Kataren war sie verkehrt. Gell? Und ich gucke mir das Spiel, weil ich bin da wegen Fußball. Gell? Die Fußballer sollen mal helfen, dass die anderen Dinge irgendwo gehen, tun und machen. Also. Und wenn ich mal sehe, gell, dass wenn irgendwo im Not sind, auf einmal gehen wir dahin, wo wir also wegen das oder jenes nicht gehen wollten, wo wir kritisieren. Und auf einmal vergessen wir alles. Also ich bin einer, der nicht vergisst. Also deshalb, ich bin also im Fußball und heute Abend halte ich ja die Daumen, also den Flick bis zu dem er geht, dass er weiterkommt, weil, sag mal so, diese Nation vom Sport, nicht nur vom Fußball, lebt für Sport und ist immer dabei. Gell? Und deshalb, also, es wäre Schande, wenn wir wieder hier nach den 2018 wieder in die erste Runde irgendwo nach Hause kommen und irgendwo erzählen, das war nett und das war nett und hat das gefehlt und jenes gefehlt. Und ich gehe davon aus, dass ich heute Abend schafft.
Ja.
Kannst du einen Tipp abgeben?
2-1.
Okay.
Für Deutschland.
Ja, das will ich hoffen.
Ich hoffe, dass die Spanier gewinnen gegen die Japan, weil diese Japaner sind unberechenbar. Ich habe so ein Spiel wie am Anfang, sagen wir so, es wäre ja so diese 60 Minuten, also wenn man das irgendwo benöten will, also mit den 10. Und dann auf einmal kriegst du 2 Tore und dann alles, was du vorher gezeigt hast, zählt nicht.
Ja, aber wir müssen, lieber Steppi, das können wir dir nicht ersparen, natürlich auch über die serbische Mannschaft sprechen. Die ist Tabellenletzter.
Ich bereite mich heute Abend vor, dass ich morgen also auch nochmal halten muss hier.
Okay, also du fieberst da auch mit. Und wie ist da so dein, die Herzen in deiner Brust, also, wenn Serbien spielt?
Ich sag mal so, ich fiebere jetzt mehr für Deutschland als für Serbien. Aber wenn denn Deutschland gegen Serbien spielen würde, dann fiebere ich ja für Serbien.
Okay. Klar, sehr gut. Und sag uns doch nochmal deinen Favorit so für die WM. Also nach dem, was man jetzt so in den Gruppenspielen gesehen hat, gibt es da also schon eine Mannschaft, die sich für dich hervorgetan hat?
Also Frankreich, tut mir leid, dass der Benzema nicht spielt. Also der wäre also zu dem Mbappé also wunderbar gepasst, dass er sich verletzt hat. Brasilien, sagen wir so, die haben also nicht nur 10 oder 11 auf diesem Feld, die so gut sind, sondern die haben also Tausende so gute, gell? Und Argentinien hat gestern gezeigt, also, auch, dass die irgendwo gehört zu denen. Die haben also 39 Spiele ohne Niederlage. Und das erste Spiel gegen Saudi-Arabien, also vor allem irgendwo ging es in die Hose. Aber die haben sich also zurückgekommen zu dem, was sie also wollen. Und deshalb denke ich mir, also Frankreich, Brasilien, Deutschland wird immer wieder zwischen den letzten 4 also gezählt. Heute Abend, also weiß man nicht, aber ich hoffe, dass das also so geht, wie ich mir vorstelle. Und das aber so, und Argentinien stelle ich vor. Und dann also gibt es immer wieder eine Mannschaft, die irgendwo, irgendwann mal so ist, da so Überraschung. Bis jetzt habe ich ja noch keine gesehen, aber sag mal so, die Spiele, die bis jetzt also ausgetragen wurden, also sind wunderbar. Und alles, was die Organisation betrifft, da unten ist ja wunderbar. Und deshalb also das Einzige, was ich bemängle, die Mannschaften haben nicht seit einem Monat sich vorzubereiten, diese verletzten Leute, die sich auskurieren, sondern irgendwo bei jeder Mannschaft wird irgendwann mal ab jetzt, meine ich morgen, übermorgen, 2, 3, 4 Leute fehlen, weil die Belastung ist ja viel zu hoch, konnten sich nicht in 7 Tagen regenerieren, vorbereiten. Und deshalb, also ich weiß nicht, aber ich gehe davon aus, die halten durch.
Ja, ja, sehr kurze Vorbereitungszeit. Ja. Du sagst es für alle Nationalmannschaften, auch die deutsche Mannschaft hat ja rund eine Woche nur gehabt, um sich dann vorzubereiten. Genau. War im Oman, hat ein fragwürdiges Freundschaftsspiel gespielt. Da freuen sich ja die Vereinsmannschaften, weil die haben jetzt ein bisschen mehr Zeit. Und damit sind wir dann auch hier wieder in Frankfurt und bei der Eintracht. Ne?
Ich freue mich auf den Februar.
Ja, das Thema Frankfurt, Eintracht Frankfurt wollen wir natürlich auch nochmal ansprechen. Ich meine, sind unfassbar erfolgreich aktuell in den historischen Einzug des Achtelfinales für die Champions League. Wie sehr fieberst du dieser Mannschaft?
Ich bin Botschafter bei der Eintracht und bei den Heimspielen bin ich immer wieder in irgendwelche Maloge und dann quatschen wir, Autogramm schreiben wir und irgendwann mal voraussagen, das Ergebnis kann ich nicht, aber irgendwo mal freue ich mich. Seitdem wir diese große und gute Geschäftsstelle gebaut haben, irgendwo geht es nach oben, nach oben, nach oben. Und ich weiß es nicht, also, ich sag mal so, wie weit das gehen würde. Im Fußball ist immer wieder, es geht und dann auf einmal, nur bei den Bayern geht immer. Ich weiß nicht, warum, weshalb, aber bei denen geht immer. Und deshalb denke ich mir, also, was die Erfolge jetzt also, betrifft, dieses Jahr ist also, sagen wir so, super. Wenn ich mir denke an diese Kolo Muani und Götze, da denke ich mir, die haben noch nie zusammen gespielt. Aber wenn die zwei einmal sich auf diese Feld und diese Tor bei der doppelte Doppelpass, ja, der kann ja nur derjenige, der Fußball aber ihn so in Details kennt. Kolo Muani und dann Mario Götze. Gell? Und der Präsident von den Kolo Muani-Verein sagte, wie hat er den also ohne Ablösesumme gehen lassen? Und der war Präsident, stell dir mal vor.
Ja, großartig. Wenn man dir zuhört, dann merkt man, wie du mitfieberst. Wir müssen an der Stelle natürlich auch mal über die Trainer sprechen. Niko Kovac, dann Adi Hütter und jetzt Oliver Glasner. Du selber warst viele Jahre Trainer. War das auch so eine Entwicklung, so eine Steigerung, die du da von Trainerseite jetzt auch erlebst?
Ja, also, aber ich sag mal so, gell, es ist da so, irgendwas ist es, im Moment ist es was Besonderes, gell. Wir haben also 4 Stürme, den Jovic, den Haller, den Kroate, also Rebic und den Silva verloren und haben letztes Jahr Europapokal gewonnen. Wer hat denn noch gedacht? Dieses Jahr wollte ich mich fragen, also, wie geht mit der Einsatz, wie gewinnen Champions League? Wie? Ja, hast du gestern, also letztes Jahr erwartet, dass wir Europa League gewinnen? Nee, sagte er. Ja, deshalb gewinnen wir dieses Jahr Champions League. Also, ist unwahrscheinlich schon, also, Glasner ist derjenige, wie der Herr Krosche, gell, die wieder eine Mannschaft zusammengeholt haben, gell, die eben, also, mit der Arbeit von den Herrn Glasner, also, wieder wegen oben findet. Und ich sag mal so, wenn wir so diese Napoli also irgendwo überwinden, gell, in der Viertelfinale oder Halbfinale spielt keine Rolle, wer besser ist, ja. Es gibt ja nur Tagesform, in dem du wie gegen Barcelona gewinnst oder verlierst. Und deshalb denke ich mir, also, der wird also für mich also entscheiden, diese also Spiel gegen Napoli. Aber der Bayern ist auch nicht so, hat 5 Punkte. Gegen die spielen wir noch. Und da sind die noch mal 3 Punkte weg, das sind nur 2 Punkte.
Leben geht weiter. Das ist das Ganze.
Ja, das ist das Stichwort, ne?
Richtig, jetzt haben wir schon so viel über das Stichwort, das Motto Lebe geht weiter gesprochen. Jetzt möchten wir natürlich auch im Zuge von Eintracht Frankfurt mal zu deinen Trainerstationen kommen und mal eine Zeitreise in die Vergangenheit machen. 16. Mai 1992, muss ich dir wohl nicht sagen, was an diesem Tag war.
Ich muss mich nur erinnern.
Kurz überlegen, was war da noch?
Kurz überlegen.
Ich helfe dir kurz, Eintracht Frankfurt.
Es war Samstag, ich weiß, es war Samstag.
Es war Samstag in Rostock, ja, im Ostseestadion.
Ja, und ich weiß es, ich habe manchmal gesagt, wir können heute in die Geschichte reingehen. Vorm Spiel habe ich denen gesagt, nicht nach dem Spiel. Vorm Spiel und in Halbzeit. Und in Halbzeit habe ich auch gesagt, wir können in die Geschichte gehen. Aber bitte nicht nach dem Spiel erzählen, der Rasen war schlecht, der Zuschauer war schlecht, der Schiri war nicht. Was weiß ich, irgendwelche Grund finden, wenn wir so, weil es gibt nur ein Spiel. Gibt es ja nicht mehr von solchen Spielen, die man mit denen in die Geschichte reingehen kann. Wir haben gehört, sechs Chancen haben wir gehabt. Also Pfosten, Latten, Elfmeter auch. Der Schiri normalerweise, so ein Elfmeter, gell? Wenn du irgendwo Schiri schulst, sagst du, ja, das ist der richtige Elfmeter, den man also pfeifen muss. Aber denn diese Dinger so, ich weiß nicht, wie der heißt, also, der hat er nicht gesehen. Stell dir mal vor, ich habe den eingeladen, nachdem ich ein Buch, da Lebe geht weiter, geschrieben habe. Ja. Und dann sagte er, ja, komm, wir geben also Hand. Ich habe den eingeladen, dass wir sagen, so aus der Welt, dass er ist nicht gekommen. So, du bist genauso wie damals in Rostock.
Aber sag uns noch mal ganz genau, wann gab es diesen Satz als allererstes?
Also, sagen wir so, meine Mutter hat mir gesagt, für jeden Problem gibt es eine Lösung. Nur du, und dann hat er gesagt, so, darf ich ja sagen, also Arschloch, du Arschloch musst du so schnell wie es geht suchen, weil Lebe geht weiter, war nicht um dich.
Und so habe ich, so, wie sie gesagt hat, so übernommen. Und dann habe ich ja damals also bei der Rostock-Land im Spiel gesagt, Lebe geht weiter. Sind wir noch zweimal abgestiegen, aufgestiegen. Und das stimmt ja so, dass Lebe weitergeht. Also nur, dass sie so gesagt haben, dass sie jemand aufgepasst hat und dann gehört hat. Also. Und jetzt, wenn ich in Hamburg bin oder in München bin, sagen sie, wir kennen uns ja. Wir kennen uns nicht. Ich kenne deinen Namen, aber du hast gesagt, Lebe geht weiter. Stimmt, sag ich, das stimmt.
Wie war denn die Reaktion von deinem Umfeld nach diesem Satz, Lebe geht weiter? Also es war ja viel Enttäuschung wahrscheinlich von Fans.
Sag mal so, die Trainer sind immer wieder gefordert. Du kannst ja nicht sagen, ich habe also jetzt also einen Titel gewonnen und jetzt kann ich so 10 Jahre also da mich hinlegen. Ich habe es also vor kurzem gesagt, also hat mir wahnsinnig gefallen, der Herr Feldkamp. Sobald er einen Titel gewonnen hat, sagt er, oh, ich habe ja Rückenprobleme, oh, Kopf tut mir weh, ist er sofort Verein verlassen, weil er musste noch mal gewinnen. Und das geht nicht zweimal, es geht nur bei den Bayern wieder. Ich weiß nicht warum, bei denen geht immer jedes Jahr, gewinnen sie 2, 3 Titel. Gell? Aber der hat immer wieder gesehen, was er ist. Sonst, wenn du nicht gehst, dann bist du gefeuert, weil du kannst ihn nicht so oft wiederholen, wie sich der wünscht. Wenn mich jemand fragt, wieso gehst du zum Spiel, ich sage es ihm sofort, ich kenne das Ergebnis nicht, sonst gehe ich ja nicht.
Das stimmt, ja.
Aber das bringt uns natürlich an einen Punkt, auch eine schöne Geschichte. Du hast es ja geschafft, im DFB-Pokal auszuscheiden, um ihn danach zu gewinnen.
Nein, die Spieler haben wir so, die haben geschafft, also, dass wir so, dass die haben wir so, dass wir Spiel verloren haben.
Gut, aber um das aufzuklären, also du bist bei Eintracht Frankfurt gegangen und bist dann zu Bayer Leverkusen und hast in dem Jahr, warst schon mit Eintracht Frankfurt ausgeschieden aus dem DFB-Pokal, den DFB-Pokal gewonnen. Wie war das für dich?
Was
war das
also, für eine Situation? Ich sag mal so, es ist also, ich habe ja so den, von den verstorbenen Berge so den Mannschaft übernommen. Und dann habe ich also den vierten, die waren also schon 12., 13. Platz. Und da habe ich den vierten Platz gemacht, UEFA-Pokalplatz. Er wusste ich ja nicht, ob es meine Arbeit ist oder von der Berge und der Hölzenbein, die also Mannschaft geholt haben. Und bis da haben sie sehr viel Erfolg gehabt. Und dann habe ich also, ich wollte nur einen Vertrag über 2 Jahre. Die wollten mir also nicht geben. Also ich habe kein Geld mehr verlangt. Ich habe ja bei der Verhandlung, die haben gesagt, du kriegst ja das. Und ja, ich krieg das. Nichts mehr anderes. Und dann haben sie gesagt, nein, ein Jahr, wenn du nicht willst, kannst du weggehen. Der Kalmund, der hat gehört, da in den Leverkusen, der rief mir an und sagt, ich habe gesagt, ich will also nicht weggehen, also ich will nur einen 2-Jahres-Vertrag unter normalen Bedingungen, die ich im Moment habe. Aber ich rufte dich am Sonntag, sagte er so. Ich war Freitag, musste ich ja mit den also Präsidenten sprechen. Sagte, ich rufte dich am Sonntag. Der rief am Sonntag, ich, mit denen habe ich ja nicht klargekommen. Und dann bin ich also zu den Leverkusen und sagte Kalmund also, wir dürfen nicht erzählen, also, wo wir so also klar waren, gell? Die Frau auch nicht, sagte die Frau auch nicht. Ich bin nach Hause gekommen, also sagte Frau, was ist es? Ja, stell dir mal vor, der Arschloch, der lädt mich also da nach Leverkusen, erzählt mir den Scheiß, ja, und dann gibt mir sowas, was ich weniger habe als bei der Eintracht. Sagte meine Frau, oh, wenn ich den sehe, so meine Frau hat schon mit dem Regenschirm also der Schiri geschlagen. Wenn ich den sehe, da hau ich ihn so auf die Fresse, der vergisst mich nie. Und dann irgendwann war, habe ich gesagt, meine Frau hat geschluckt, wunderbar. War ich im Urlaub, da war ein Eintracht-Fan, bei dem wir waren, also hat er auch geschluckt und war wunderbar Ruhe. Vor allem waren wir in Leipzig, da sagte Calvo, ja, wir sind auf 13., 14. Platz da unten, also wenn wir Pokalplatz nicht schaffen, dann ist es scheiße. Und wir müssen das heute mitteilen, dass du unsere Trainer bist. Kalli, ich habe eine Frau nicht gesagt. Ja, ist doch scheißegal, sagst du irgendwann. Da bin aber ich in Leipzig. Ich habe ja in Leipzig gesagt, ja, ich bin neuer Trainer von bei Leverkusen. Die haben in Leverkusen gesagt. Und meine Frau kauft die Zeitung, sonst kauft sie nie Zeitung. Nächsten Morgen, und da sieht er so ein ganz großes Bild. Ich bin in Leverkusen. Sag mal, du. Was hast du mir erzählt da? Wen soll ich denn mit dem Regenschirm schlagen? Und so war es. Und nach dem Spiel, sagen wir so, nach dem Spiel, wo ich also dieses Pokalspiel verloren habe, gell, ich habe also keinen Grund mehr gesehen, dass ich da bleibe, obwohl die Spiele und so, bleib, Trainer und das. Sag mal, wieso habt ihr nicht das Spiel gewonnen? Hätte ich ja geblieben, also wenn ihr das Spiel gewonnen habt. Also. Und deshalb habe ich ja zu dem, von dem CDF-Kommentator, der Dieter Kürten, hat mich gesagt, war das? Ich habe gesagt, das war's. Bei mir gibt es ja nicht, dass links oder bleibt und sowas wie die anderen, die bleiben. Vertrag bis zu Ende und dann gehe ich. Nee, wenn du irgendwann mal entscheidest, so gehst, gehst du sofort. Nicht, also irgendwo, ich bleibe noch und dann mache ich dann das und jenes und dann gehe ich schnell. Ich bin sofort gegangen.
Und am Ende ging das Leben wieder weiter, ne? Und der ihr habt den DFB-Pokal
gewonnen. Der rief mich kalm und sagte, bei uns läuft die Baum, dann willst du übernehmen. Ja, sag mal, will ich ja natürlich übernehmen, du bist ja nicht in den UEFA-Pokalplatz. Wenn du Pokal nicht gewinnst, dann bin ich überhaupt nicht in die europäischen Wettbewerbe. Und dann habe ich ja übernommen, gell, und dann also irgendwann gab es ja den Pokal, gell. Und da hat sich gemeldet, also der Trainer, der gefeuert ist, der, wie hieß er nochmal, weiß ich nicht.
Nicht so wichtig.
Achtung, ja, jawohl. So ich finde es schön, ja, der hat sich beschwert, ich hätte den also da gefeuert. Sag mal, ey, der Kalmun sitzt ja da und der Präsident und betrachtet, was du machst und ich habe dich gefeuert. Das gibt's ja gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, ich übernehme und habe ich übernommen sogar. Und dann also, da war ich ja da oben in Berlin und habe ich ja gewonnen und deshalb wollte ich den Pokal überhaupt nicht berühren, weil der hat ja immer Theater gemacht, ohne Ende. Gell? Und das war also ein Spiel, das ich auch nicht vergesse. Gell?
Das Finale in Berlin.
Finale, jawohl. Der Hertha BSC, zweite Mannschaft, gell? Hat super gespielt, also eine Überraschung ohne Ende. Und dann also irgendwann mal, ich weiß nicht, ob ihr weiß, da sind diese zwei Kabinen, also für den Gegner und für die Heimmannschaft, nur eine DIN-Wand. Die haben ein Orchester, Dixieland, da bestellt und haben die gespielt. Und bei meinen Spielen ging die immer wieder der Blut aus der Zunge aus dem Kopf war so weg, die waren immer blasser und blasser und blasser. Und ich habe mich entschieden, dass also entweder wir machen Tor dicht, weil wenn wir so ein Tor kriegen gegen zweite Mannschaft von Hertha, die haben 25.000 und die 25.000, die nicht uns und die sind für die und nur wir verlieren das Spiel. Und deshalb also, wir haben also zugemacht also, und dann irgendwann in der 76. Minute der Kirsten macht 1-0. Und dann Leben ging weiter.
Jawohl. Immer weiter, muss man sagen, auch immer. 19 Trainerstationen in Summe.
Ja.
Also man kann sagen, du hast ein bisschen Trainererfahrung.
Sind alle Vereine schuld, ich bin nicht.
Ich kann die gar nicht alle aufzählen.
Ja.
Aber da an der Stelle die Frage, wo hat es dir denn am besten gefallen als Trainer?
Eintracht. Ach. Eintracht. Ich sag mal so, dieses Jahr, wenn ich irgendwann mal mit meiner Frau spreche oder mal irgendwo spreche, sagte meine Frau, wenn wir auswärts gespielt haben, es war nicht die Frage, wie wir gewinnen, wie hoch gewinnen wir, sagte sie. Und ja, sagen wir so, dass es am Ende nicht geklappt hat. Danach, also in den Leverkusen, hat auch nicht geklappt mit der Herr Daum. Und bei den anderen auch nicht geklappt, weil das letzte Spiel, wenn er immer wieder geht, um Spiel zu gewinnen. Und deshalb, also denke ich mir heute, Flick, also hat er auch so die Mannschaft, die sehr klar, die Costa Rica ist eine Mannschaft, die auch, also irgendwo mal mit Glück und was weiß ich, also dieses Spiel gegen Japan gewonnen hat. Aber der letzte Spiel, wenn man gewinnen muss, ist also nicht leicht. Und deshalb hatte ich ja doppelt so heute Abend Daumen, dass der also Deutschland gewinnt, weiß der kommt, weil sagen wir so. Sonst also, ich sehe hier so die Artikel hier, die Trikots, obwohl kann man nicht mit dem Winter mit den Trikots mit dem, also rumlaufen, gell, wie in Katar. Gell. Ja. Die in Katar, die brauchen keine Trikots, gell. Die gehen also nackt dahin. Gell. Ja. Und deshalb denke ich mir, also da bei der anderen waren wir also das Schönste. Gell, und bei den, also ich habe ja nur, ich habe dir gesagt, also das Einzige, was ich in meinem Leben nicht vergesse, ist, dass ich habe ja so Spiel, Abschiedsspiel von Pelé gemacht. Also. Da waren also alte Maracana, 182.000 Menschen. Und der Pelé hat gesagt, den dritten und der letzte Abschiedsspiel will ich ja gegen europäische Brasilianer machen. Gell? Und das waren europäische Brasilianer, waren also damals also die Jugoslawen. Gell? Und dann habe ich also Glück gehabt mit meinen 25 Kameraden, also dieses Spiel. Da waren also 5.000 Menschen auf da unten, also auf die an dem Spielfeld, wo sie also da Pelle und mich, also aber mehr Pelle als mich, also sie gefilmt haben und das ist ja wunderbar, gell?
Steppi, wenn du so erzählst, es gibt ja so viele Anekdoten und Geschichten und 19 Trainerstationen, ich glaube, das hat kaum jemand vorzuweisen. Aber eines fällt schon auf, sportlicher Erfolg oder Misserfolg mal dahingestellt, die Menschen mögen dich, du bist ein Sympathieträger, das merken wir auch heute hier in unserem Gespräch. Woran liegt das?
Es liegt also an eine kleine Anekdote, ich sag's also. Wo ich hier bei der Eintracht gekommen bin, bei uns gab es ja keine Autogrammkarte und Unterschreiben, wer will noch von mir, dass ich unterschreibe oder so. Dann auf einmal gehe ich ja von dem Training weg, da so in eine Gruppe Eintracht, und sagt, ich muss mit Ihnen dringend sprechen. So, was wollen Sie mit mir sprechen? Also, ich habe überhaupt Deutsch nicht gesprochen. Also, sagte, ich habe gestern 7 Karten von Jürgen Gabowski gegeben für eine von Ihnen. Und seitdem habe ich ja immer wieder Karte dabei. Und wenn ich 2 Stunden stehe und unterschreibe und 2 Stunden, oder ich weiß, dass Sie daher wegwerfen, aber ich sag mal so, ist immer wieder gut, dass er eine davon hat. Dann mache ich ja, und dann also bin ich immer bereit, immer stundenlang zu bleiben, mit denen zu quatschen und so tun. Und deshalb denke ich mir, also, dass das also heute so geht anders. Wenn Sie eine Mannschaft gucken wollen beim Training, kommen Sie, bei der anderen, Sie kommen nicht mehr. Da stehen die Leute, wo wollen Sie hin? Du lässt keine mehr aus der Mannschaft. Und deshalb kann man die Spiele also nicht also fotografieren. Und deshalb jetzt bin ich so gefragt. Nicht, weil ich so viele Erfolge habe, sondern weil die, also die anderen nicht also filmen können.
Ich hoffe, du hast heute auch ein paar Autogrammkarten dabei.
Ich habe ja dabei, aber heute kosten Geld. Also der eine hier also hatte von seinen Brötchen, also solche Sachen, also ein Zehntel von Brötchen hat mir also heute Geld gegeben, das ich kaufe.
Steffi, ich würde gerne auch noch mal zurückblicken in die gute alte Tenniszeit. Ich kann mich erinnern, da wirst du dich nicht dran erinnern, dass wir mal zusammen gesessen haben am Roten Baum, am Hamburger Roten Baum. Da warst du zu Gast zu Zeiten von Boris Becker.
Oh, der war Freund. Ich war ja Fan von Boris Becker.
Darauf wollte ich hinaus. Ihr hattet wirklich eine, ja, ich sag mal so, insofern eine Beziehung, als dass du ihn, glaube ich, auch als Sportler cool fandest. Du hast ihn nie persönlich gemanagt.
Natürlich, ich habe ihn nicht gemanagt, aber der hat mich auch so geschätzt. Auf einmal sitze ich ja in, da oben in den, wo der Rot-Weiß Oberhausen, gell? Sitze ich ja in einem Hotel und der sagte, Leben geht weiter. Sag mal, der kennt mich, das gibt's ja gar nicht.
Also, ihr kanntet euch, ihr habt euch gut verstanden.
Ja, also sag mal so, wir haben nicht viel also gesprochen, aber was mir bei ihm gefallen hat, der hat also richtig, also spielerisch jemand also da also, gegen den gewonnen. Gell? Nicht nur so irgendwo bumm und bumm, sondern immer wieder so links dahin gell, und der ist ja rechts gelaufen. Und das habe ich ja gemacht, dass man so technisch so begabt ist, ja, dass es technisch nicht immer wieder da und da, wie unser Djokovic. Der Djokovic ist auch so einer, gell, und deshalb gucke ich den auch sehr gern, gell, obwohl ich mit seinem Vater, also, habe ich also Konflikt gehabt, ja, gell. Irgendwo mal in Zeit und sehe ich ja Djokovic und sehe ich ja Vater. Und ich habe es ja so, der Journalist hat mir gesagt, wieso, sag mal, der ist ja so schon 25 oder 26, der kann ja ohne ihn irgendwelche Interview geben. Ach, der kam nächste Morgen. Hallo, Herr Stepanovic, hier ist der Vater von Djokovic. Wieso haben Sie gestern? Ja, was suchen Sie neben ihm? Ja, der ist ja genug Alter, so, um allein irgendwo ein Interview zu machen oder was anderes zu machen.
Ja, auch ein Punkt. Ja, jetzt haben wir natürlich noch das Thema Management. Also, weil wir gerade bei Boris Becker und Management sind. Du hast ja auch als Manager dich ein Stück weit verdingt, nur kurze Zeit. Ja. Wenn du jetzt aus der heutigen Sicht darauf schaust, was bringt dir mehr Spaß, managen oder Trainer sein?
Ich war in Koblenz Manager, gell? Und dann irgendwo, wo die also diese Geschäftsstelle, gell, diese Räumchen verteilt haben, gell, mir haben sie gegeben eine Räumchen ohne Klimaanlage. Da wusste ich ja schon, dass ich um ein, zwei Monate weggehen kann. Sommer hat sie, also sagen wir so, hat, also draußen überhaupt kein Hemd gehabt. Also, gell. Und dann also bei mir gab es ja nur der, kein Dings, also dann Klimaanlage. Und dann also, mir macht also mehr so Spaß als Trainer, als Manager, gell, weil mit diesen Gesprächen, und dann ist so, muss man so ganz ehrlich sein, da musst du sehr viel lügen, gell, und ich kann das nicht, gell. Und wenn du erzählst, also, und mich, wenn man mich sieht, und er sagt, aber du hast ja mit dem gesprochen, also, nee, aber die sehen schon, dass ich mit dem gesprochen habe, ich kann nicht lügen, gell. Deshalb, das ist kein Manager, die lügen nicht alle, gell, aber die müssen irgendwo verstecken, weil so viele Spiele gehen an einen, der so billig, zum Beispiel Kolomoani. Wer soll er denn noch halten, wenn er noch dieses Jahr die restlichen Spiele so viele Tore macht? Keine. Und deshalb, also sag mal so, musst du einen neuen suchen schon und musst du verstecken, dass er keine sieht, keine. Und deshalb denke ich mir also, dass der so, für mich passt der so besser Trainerjob und außerdem, ich habe ja den Klopp entdeckt.
Ja. Da war Klopp noch Spieler.
Der Klopp, damals rief mich ein Freund von mir, sagte, in Sinwin gibt es ein Rechtshaus, eine Granate. Ich gehe da hin und so, echt an dem Tag war er der Granate. Ich weiß nicht, ob der mit der rechten, linken Verteidiger gesprochen hat, dass er immer wieder vorbeilässt. Aber
Oberliga war das.
Oberliga, nee, der war Landesliga.
Landesliga. So.
Der Landesliga. Und da habe ich den geholt und dann also Vorbereitung war nicht so gut, nicht so schlecht, aber in der ersten erste vier Spiele war ja nichts und dann habe ich ihn zu der zweiten Mannschaft geschickt. Und auf einmal sagte der Trainer von der zweiten Mannschaft, bei mir sitzt er auch auf der Bank. Der verstorbene Trinklein rief mich an, ich habe hier bessere Spiele in der Jugend, als was du geholt hast. Mein letzter, also in der letzten, in der Vorrunde für die Rückrunde, gell, der macht jeden Tag, Klopp, habe ich den bei mir geholt, jeden Tag 3 Tore, 5 Tore, 7 Tore, macht er noch 14 Tore in der Rückrunde. Und da sind wir Meister geworden, gell? Und dann gehe ich in die Kabine und sehe ich, der Klopp raucht. Oh. Und da habe ich gesagt, ach, wenn ich das gewusst hätte, gell? Weil ich 3 Schachteln geraucht habe, ich hätte dich sofort in die Mannschaft reingebracht.
Hast du noch Kontakt zu Jürgen Klopp?
Er hat sich nie gemeldet, weil irgendwo durch diese, das ist dann von der ersten in die zweite Mannschaft. Und ich wollte ihm nochmal sagen, also ich habe ihm zweimal geholfen, gell. Erstmal, weil ich den von den Sindigen zu den Rot-Weiß geholt habe. Der war bei der Eintracht und haben den weggeschickt, also aus nicht talentiert. Aber bevor er Manager oder Trainer bei der Mainzer geworden ist, der rief mich, Herr Strunz, ob ich Trainer bei der Mainz werden wollte. Gell? Also, nein, ich geh noch nicht in die zweite Liga. Gell? Zweites Mal habe ich ihm geholfen, dass er den Job bekommen hat. Gell? Aber bis jetzt hat sich nicht gemeldet. Aber ich habe den gesehen und ich bewundere den. Ich habe gedacht, der wird immer Manager, weil er auf jede Frage hat Antwort gehabt. Deshalb, die Manager sind dafür, gell, dass sie immer wieder Antworten haben. Gell. Aber der macht das so einen tollen Job als Trainer. Gell, und deshalb denke ich mir, der muss mich nicht anrufen, der soll mich nicht anrufen. Ich rufe den auch nicht an. Und dass der irgendwann mal Nationaltrainer wird.
Steppi, wir werden ihm den Podcast schicken. Einverstanden?
Du kannst sagen, alles Gute, mein Freund. Obwohl du dich nie gemeldet hast, ich werde mich bei dir nicht melden. Aber Leben geht weiter für alle beide. Sehr gut. Sehr schön.
Ja, beim Stichwort gemeldet haben, hat sich ja damals auch Bernd Hölzenbein bei dir, dein ehemaliger Mitspieler,
oh, ja,
der dich angerufen hat wahrscheinlich und gefragt hat, ob du nicht Trainer werden möchtest bei der Eintracht.
Oh, das ist eine Geschichte.
Weltmeister 74.
Weltmeister 74.
Und wir müssen vielleicht auch ganz kurz sagen, dem es im Moment gar nicht gut geht.
dem geht's also überhaupt nicht gut und es tut mir so wahnsinnig leid, dass der also eben diese alles durchmachen kann und also ich kann nicht erzählen, also ich will nicht erzählen und so. Ich kann nur die Daumen halten, nicht nur ihm, der ganze Familie, dass die also durch diese schwere Zeiten, ganz schwere Zeiten durchkommen und am Ende also, dass der Sieg, also was der immer war. Der Ben Hölzenbein und ich war immer wieder bei der Eintracht eine Mannschaft. Die andere Mannschaft war immer Grabi und Nickel und die alle anderen. Aber wir waren immer eine Mannschaft. Und haben immer wieder gegen die gewonnen. Gell? Und dann, ich bin also da, Trainer war ich in Trier. Da habe ich ja in Worms gespielt. Und auf einmal, meine Oma von meiner Frau, geht an das Dach, weil der war so heiß und machte mit dem kalten Wasser diese Ziegel da, dass der also da unten in dem Haus also kalt wird. Fällt der runter, gell, und dann musste ich ins Krankenhaus und dann bin ich also von Worms hier und dann kommt der Telefon, ruft er an. Sag ich mal, nimm du mal Telefon. Sagt er, du, ich kann ja nicht. Der, ich weiß noch, wie der Holz wieder telefoniert hat. Hallo? Ich sag, hallo, Holz. Bist du Trainer bei der Eintracht? Was? Bist du Trainer bei der Eintracht? Morgen halb acht.
Okay.
Patsch.
Das war aber ein einfaches Vorstellungsgespräch.
Will ich mich, meine Frau sagt, will ich mich verarschen? Weil die haben verloren 6-0 gegen so Hamburg. Will ich mich verarschen? Oder? Sag mal, geht um halb acht, sieht keine, halb acht sind keine Fans, sieht keine, gehst du doch hin, wenn dich verarscht, dann gehst du wieder nach Hause und bist ja ruhig. Ich dahin und da stehen also 700-800 Fans auf einer Seite stehen, die sagen, den Kneipier-Arschloch haben sie geholt, du. Was wollen die mit dem da, du? Und die anderen sagen, ja, da, Steppi, der macht ja schon was. Und dann also bin ich dahin, also meine Frau sagte, er zeigt euch ja, was er kann. Ich werde ihn lieben, sagte meine Frau. Damals, ich weiß nicht, wo hat er die das ganze Satz also gefunden, gell, dass sie mich lieben werden. Und also ja, und dann also das erste Spiel gegen meinen Freund, also Hertha BSC hat er gespielt, also den, wie heißt er nochmal, der ist ja Schalke-Fan, der war bei Bochum und Dings, also Neurer. Der Neurer,
Peter Neurer,
da habe ich den 4-0 geschlagen. Und dann also das zweite Spiel gegen Nürnberg, habe ich ja verloren, 2-0. Drittes Spiel in Dortmund, habe ich ja 3-0 gewonnen.
Dass du das also so weißt, so großartig.
Ja, ja, also dann irgendwann sind wir wieder auf den vierten Platz gelandet, was der also Verein wollte. Gell? Die waren also da unten, waren wir 10, 12 und irgendwo. Und dann kam ja danach das erste Spiel in Düsseldorf. Und irgendwo mein Trainer war, also denn mein Co-Trainer war, also also spielt keine Rolle. Ich komme auf den Namen.
Ja.
Und dann auf einmal das, ich sitze ja da, er steht vor mir und erzählt, links, links, rechts, rechts, geht er in dem Tor, sagt er, pass auf, du darfst ja das. Ich sag mal, bist du blöd oder was? Ja, ich trainiere die Mannschaft und du gehst ja vor. Nee, ich habe mir gedacht, ich habe den sofort gefeuert. Schon im Ding gesagt, du brauchst nicht mehr zu kommen. Da habe ich dann. Und da haben wir Spiel 2-1 gewonnen und da ging es ja die Serie bis zu Ende. Ein Spiel schöner als der andere. Gell?
Und um das auch festzuhalten, ja, eine sehr kluge Entscheidung von Holz, Bernd Hölzenbein, dass er dich geholt hat. Vielleicht ein Satz auch noch zu ihm. Der war ja auch sehr ehrgeizig. Der hat ja bis zum Schluss, bis es nicht mehr ging, Fußball gespielt. Ich habe das mal selber erleben dürfen. Da sollte er den Anstoß machen. In der 60. Minute war er immer noch auf dem Platz.
Ich sag mal so, ich muss mich also da bei ihm bedanken. Also ich muss mir so dann ja sehen, also, dass der mich geholt hat, einen Trainer aus dritter Liga zu holen in die erste Mannschaft. Aber durch das, dass er mich also gekannt hat, was für eine bin, und wie ich eine bin, also wahrscheinlich also hat er an mich geglaubt. Aber hat er Knispel, damals Schatzmeister, gell? Hat er gesagt, ich will den holen. Sagte Knispel, hol den sofort. Und dann also hat er mich geholt. Also, und dann, ich kann also nicht genug Danke sagen, was er mir also den Weg, weil wahrscheinlich wäre ich so also bei der Trier, bei der Womat, bei der was weiß ich, wer, wo, wie, warum. Und dann also die die Karriere.
Bei so
viel Vereine. Ja, eben so. Die rufen da so, und ich bin einer, der nie sagt nein, so, ich mag schon. Und deshalb, aber ich muss mich also tausendmal bedanken und es tut mir leid, ich halte ihm die Daumen so viel ich kann, und wenn ich irgendwo mal helfen kann, da tue ich das sehr gerne.
Das tun wir auch, und da denken wir ganz fest an ihn und hoffen das Allerbeste. Bernd Hölzenbein an dieser Stelle.
Hoffnung stirbt das Letzte.
Absolut, eine ganz große Persönlichkeit auch.
Ja, nicht nur der Eintracht, ein ganz großer Fußballer.
Ganz großer Fußballer.
Ganz großer Fußballer, aber was der für ein Riecher, Torriecher hat, es gibt keine heute. Vielleicht ist er Kolo Muani, aber ich weiß nicht, wie lange bleibt er noch bei uns hier? Du? Weil immer wieder, wenn jemand bei uns was sieht, sagen wir, uns ist immer wieder was zu holen. Also, und da kommen die alle da.
Ja, wir werden das verfolgen. Ich glaube, wir sind jetzt schon über eine Stunde hier am Plaudern. Das ist sehr, sehr schön.
So wenig?
Ja, so wenig. Und wir wollen immer gerne am Ende unserer Podcast-Reihe auch noch mal so ein bisschen so in die persönlichen Neigungen reinschauen. Da spielen wir das Entweder-Oder-Spiel und haben uns auch bei dir drei Fragen überlegt, die wir dir gerne stellen wollen, Entweder-Oder. Ja. Und fangen an mit entweder serbische Bohnensuppe oder Frankfurter grüne Soße. Wie sieht's da aus?
Serbische Bohnensuppe. Heute habe ich meine Frau, wir sind aus der Berlin gestern zurück, gesagt, heute kriegst du serbische Bohnensuppe. Serbische Bohnensuppe.
Okay. Alles klar. Ich hoffe, deine Frau hört das dann auch.
Die grüne Soße esse ich immer wieder für Ostern. Und dann gibt es ja keinen Weg dran vorbei. Meine Frau macht sofort. Zack.
Okay.
Das steht ja schon fest. Ja, also die Fragen, also geht in beide Richtungen.
Okay. Dann werden wir noch ein bisschen kulturell. Theater oder Oper?
Oh, ich habe ja so eine kleine Geschichte aus Oper.
Bitte.
Also Oper.
Oper.
Ich habe also eine Musiklehrerin, die hat mich gemocht und sieht mich also Fußball spielen. Ich habe ja so Ziehharmonika gespielt, gell? Und ich war nicht bei der Stunde, wo sie also diese Orchesterstunde haben. Wenn du nicht kommst, also um richtige Note, also gute Note zu kriegen, ich musste 5 Oper gucken.
Oh, oh je.
Mit 10 Jahren.
Welche Opern waren das? Weißt du das
ich
noch?
Weiß. Ich weiß.
Verdrängt.
Der Figaro war eine. Gell? Und dann habe ich ja 5 Karten gebracht von denen. Und dann habe ich ja die Note bekommen. Du. Sonst also, wären wir so irgendwo stehen geblieben in der Klasse. Du. Später habe ich ja so da entdeckt, dass sie war in mich verliebt.
Ja.
Obwohl ich ja nicht so schön war damals. Jetzt bin ich ja viel schöner, aber zu alt.
Super, Steffi, das ist auch eine tolle Geschichte. Haben wir noch eine dritte Entweder-Oder-Frage? Kochen oder selber bekocht werden?
Nicht mal Wurst kann ich ja kochen. Ich kann nur essen, aber meine Frau, die kocht also. Gibt es ja keine so Sterne, die ich ihr geben könnte, gell? Man sieht es ja nicht, gell?
Nee, schwarz ist gut.
Nee, ich esse nicht so viel, gell? Sonst musst du immer wieder 10 Kilometer laufen oder 20 Kilometer laufen, aber die Beine machen nicht mehr.
Machen nicht mehr.
Ich komme sofort.
Ja, ich frage mich manchmal, also so Live-Podcast hat dann immer das Problem, dass man auch ein paar Handys anhat. Heute ist das so, ne?
Ja, heute ist es so, aber das ist nicht so schlimm, weil das hatten wir tatsächlich auch schon mal, als meine Mutter angerufen hat.
Richtig, und wir haben es auch schon mal gehabt bei Uwe Seeler.
Sie kümmern sich um dich, weil du so schön bist.
Danke.
Heutzutage gibt es ja nicht, da weißt du, wie das ist. Ja. Ricke zurück, zucki und dann bist du schon irgendwo unter die Rede.
Hoffentlich nicht.
Nicht.
Also, die Olivia hat gerade geheiratet, nur so viel.
Nee. Zeit.
Ja.
Und?
Jetzt bin ich unter der Haube.
Hättest du mich gefragt, hättest du dir ein paar Tipps gegeben, das nicht zu machen.
Besser nicht machen sollte. Okay, okay.
Also.
Ich komme nochmal auf dich zurück.
Bitteschön. Soll ich dir was sagen? Ich bin 55 Jahre mit meiner Frau verheiratet und lebe ich noch immer.
Lebe geht weiter.
Nee. Früher war es so, 10 Jahre mit Schwiegermutter und noch immer im Leben. Du.
Ja, Steffi, abschließend wollen wir natürlich, nachdem wir jetzt schon viel über deine Karriere, aktive Karriere als Spieler, aber auch als Trainer gesprochen haben, noch mal ein bisschen mit dir nach vorne schauen. Ich meine, du hast schon viel erreicht. Gibt es da noch irgendwelche Ziele für dich, die in der Zukunft...
Einzige Ziel, die ich nicht erreicht habe, ist der Nationaltrainer. Ich war fünfmal war ich ja kurz davor, den Job zu übernehmen. Eine erzähle ich dir jetzt. Der Köpke hatte sein Abschiedsspiel gemacht und er war Berti Fuchs. Dabei auch. Kuwait. Angeboten und mich haben sie auch angerufen. Und ich gehe zu ihm, sag mal, Berti, gehst du nach Kuwait? Oder wenn du nicht gehst, da habe ich ja so eine Chance. Berti, geh nie nach Kuwait, was meinst du? Was? Ja, schreib mich nicht an, ich frag dich, ob du gehst oder nicht. Vor allem an den Morgen, also kam ich in die Bildzeitung, Betty hat unterschrieben. So ehrlich war er. Jetzt habe ich ein Angebot. Heute, gestern gekommen. Aber ich sagte nicht, wo. Gell? Und Nationaltrainer zu werden, ich sagte nicht, ob ich mache. Aber wenn ich mache, rufe ich an.
Sehr schön. Ja, lieber Steppi. Wir sagen an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, dass das heute hier funktioniert hat, dass wir diese Premierenveranstaltung hatten in dem neuen Bahnhofsviertelschau. Aber toll, einfach auch mit dir diese Zeit hier zu verbringen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und wir haben natürlich, es ist Weihnachtszeit, auch eine Kleinigkeit. Du bist ja immer noch sehr sportlich und von daher haben wir gedacht, ein bisschen Schokolade und ein Dankeschön darf an der Stelle sein. Herzlichen Dank.
Danke. Danke. Danke! Danke, ihr könnt wiederkommen, wenn ich komme. Also, ich habe es ja gesehen, ein paar haben sie hier Bilder gemacht, also, die, aber nicht auch von euch, von mir.